Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von AI Brainstorming, dem Podcast, in dem wir nicht nur über KI philosophieren, sondern zeigen, wie sie wirklich funktioniert. Mit konkreten Anwendungsbeispielen, mit Kundenfeedback und natürlich mit den neuesten Trends und Entwicklungen. Mein Name ist Philipp Maurer und neben mir sitzt Hannes Bergdaler. Wir sind die Gründer von Latolabs, dem Unternehmen hinter Brainy. Gemeinsam beschäftigen wir uns seit vielen Jahren intensiv mit künstlicher Intelligenz. Und das nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Hannes und ich reden täglich über KI, über die Entwicklungen von Modellen, über neue Möglichkeiten, über verrückte Anwendungsfälle, aber natürlich auch über effizienzsteigernde und sehr einfache Dinge, die mit KI nach sehr kurzer Zeit gelingen. Irgendwann kam uns die Idee, warum zeichnen wir diese Gespräche nicht einfach auf? Und genau das tun wir jetzt. KI entwickelt sich rasant. Jeden Tag gibt es neue Features, neue Möglichkeiten und gleichzeitig die gleichen Fragen. Gerade wenn ich bei Vorträgen, Kundenterminen oder Präsentationen unterwegs bin, gibt es Themen, die immer wieder auftauchen. Und genau hier setzt AI Brainstorming an. Wir haben vor, bei AI Brainstorming regelmäßige Updates zur KI-Entwicklung zu bringen, aber auch Kundenstimmen bzw. Expertinnen und Experten zu unseren Podcast-Runden einzuladen, damit ihr aus erster Hand erfahren könnt, wie KI wirklich funktioniert. Außerdem werden wir unsere Podcast-Reihe immer wieder mit Deep Dives anreichern, um hier nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern die wichtigsten Entwicklungen wirklich im Detail zu beleuchten. Heute großer Tag für uns.
Ja, freut mich total, dass es endlich so weit gekommen ist. Ja, nur Frage.
Ja?
Soll ich den Hochdeutsch-Modus vorher aktivieren? Oder?
Nein, auf keinen Fall.
Okay.
Ich schaffe den auch nicht. Wir haben das jetzt, glaube ich, dreimal verschieben müssen.
Mindestens, ja.
Gerade recht viel los bei uns, was gut ist. Den Podcast machen wir, damit wir uns zum einen das alles selber merken, was wir denn so reden. Zum anderen natürlich auch für alle unsere Zuhörer zum Nachhören. Weil wir ab und zu auch sehr sinnvolle Themen diskutieren, die sicher nicht nur für uns zwei interessant sind.
Es ist ja total schwierig, dass man überhaupt noch mitbekommt, was sie in dieser KI-Welt aktuell tut. Es ist ja wirklich jeden Tag neue Modelle, jeden Tag neue Funktionalitäten. Und selbst quasi für uns, die sehr nah an der Materie sind, ist es wirklich schwierig, da am Ball zu bleiben, was wir aber machen. Und darum ja auch die Idee des Podcasts. Und darum freut es mich auch, dass wir jetzt endlich einmal einen von unseren vielen Gesprächen aufzeichnen und eventuell auch weitere Zuhörer finden, die das ganz interessant und spannend finden.
Genau. Also so, du sagst, der Daily Struggle ist nicht nur bei unseren Kunden real, sondern bei uns auch, dass man halt einfach up-to-date bleibt. Man kämpft sich durch einen Dschungel von Informationen. Und ich möchte da gleich einsteigen zum ersten Thema. Wir werden wahnsinnig oft gefragt, ja, jetzt gibt es da 40, 50 unterschiedliche KI-Modelle. Wo liegt der Unterschied, beziehungsweise wo liegt der Unterschied jetzt einfach einmal bei den einzelnen KI-Anbietern? Und natürlich werden wir jetzt nicht alles diskutieren. Ich darf mich jetzt einfach einmal konzentrieren auf die Großen, also Gemini, Anthropic, ChatGPT, vielleicht noch ein bisschen Perplexity und Grok. Nimm uns mit.
Ja, gerne. Es ist ein sehr schwieriges Thema, sozusagen, was ist das beste Modell, weil wenn wir jetzt heute eine Empfehlung rausgeben, dann könnte die morgen schon wieder anders sein. So diesen Platz 1 des besten KI-Modells, würde ich sagen, das rotiert alle 2 bis 3 Monate.
Und was war deins vor 3 Wochen?
Aktuell mein Lieblingsmodell, Sonnet 4.5, ist einfach ganz stark in der Softwareentwicklung, aber ich glaube, das bringt uns zum Punkt, es gibt nicht das beste Modell oder den besten Anbieter, es ist wirklich situationsabhängig und es ist wirklich die Frage, was für ein Problem habe ich und welche Lösung erwarte ich und je nachdem muss man da abwägen, auf welchen Anbieter, dass man da quasi ja, zurückgreift.
Also eigentlich auch das, was man jetzt seitdem KI so präsent ist, immer wieder merkt, ich habe jetzt nicht eine Lösung, die ich mir irgendwann einmal anschaffe und mit der Lösung gehe ich dann in Pension, sondern ich darf etwas experimentieren und ich gewinne natürlich auch mit KI die Zeit, die ich dann zum Experimentieren hernehmen kann.
Ja, man soll damit experimentieren, das ist ja genau das, was ja gerade diese Zeit so spannend macht, weil man einfach momentan in einer Umbruchsstimmung sind. Also wir haben eine Technologie, die vorher noch nie da war. Die ganze Welt experimentiert da quasi. Und ich glaube, das ist einfach so das Wichtige, was man, glaube ich, auch jedem mitgeben kann, einfach in die Hand nehmen, probieren und auch ein bisschen selbst schauen, was sind denn die Unterschiede, wie verhält sich ein Sonnet 4.5 von einem Floppy gegenüber ein GPT-5 von OpenAI. Auf dem Papier sind die alle relativ gleich stark, gibt aber dann trotzdem so diese kleinen Feinheiten, wo man sieht, was da der Unterschied ist.
Ja, vor allem, ich finde bei diesen Bewertungen von KI-Systemen auch interessant, weil ich kann da nicht besonders was ableiten, außer wie gut er vielleicht Sprache versteht oder wie gut er sinnerfassend Texte wiedergeben kann. Aber nehmen wir mal vielleicht ein konkretes Beispiel her, und zwar, viele Leute glauben immer, ich schmeiß da jetzt ganz viele Sachen rein und der wird mir das in irgendeiner Form strukturieren. Da scheitert man sehr oft an dieser Token-Size oder an der Token-Size-Kapazität. Wie hat sich das entwickelt und wo stehen wir momentan und wo geht der Zug hin?
Ja, super spannendes Thema. Also Token-Size, vielleicht einmal ganz kurz, was ist ein Token-Size? Also man spricht in der KI von einem Token, das sind in der Regel 2 bis 3 Buchstaben. Ganz simpel gesagt, die KI generiert nur immer dieses nächste Buchstabenpaar und ist jetzt ganz einfach gesprochen ein riesengroßer Wahrscheinlichkeitsrechner. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt das nächste kommt? Und dieser Text, der quasi der KI übermittelt wird, da spricht man jetzt von dieser Token-Size. Das ist so, dass wir zum Beispiel, wie wir angefangen haben mit KI-Entwicklung, wie OpenAI quasi noch einer der wenigen war, da haben wir eine Token-Size von 4.000 gehabt. Also es ist eigentlich nicht greifbar, was das jetzt ist, aber man bringt ein paar 4 Seiten, wenn überhaupt ein paar 4 Seiten quasi in dieses Fenster der KI. Mittlerweile sind wir jenseits der Million bei manchen Modellen. Aber das ist auch ein bisschen trügerisch, denn man muss immer schauen, dass man das Richtige in den Kontext reingibt. Da spricht man dann vom sogenannten Context Engineering.
Ist jetzt das, was eigentlich das Prompt Engineering abgelöst hat? Man hat immer gesagt, so die nächsten großen Jobs sind Prompt Engineers und jetzt redet man schon von Context Engineering.
Genau, also die KI kann sich mittlerweile selbst prompten. Man kann jetzt einfach einen schlechten Prompt in ein KI-Modell geben und sagen, mach mir einen schönen Prompt. Dann kommt ein perfekter Prompt raus, den passt man noch an und hat eine super Grundlage, mit der man arbeiten kann. Aber dieses Kontextfenster ist quasi wirklich wichtig, um gute qualitative Antworten zu bekommen. Da ist eben nicht immer der richtige Weg, ich schmeiß alles rein in die KI und stelle dann irgendeine Frage und es wird schon das Richtige rauskommen, sondern ich gebe wirklich der KI die notwendigen Dokumente, um die Aufgabe zu erfüllen. Wir haben es eigentlich schon in den letzten Jahren immer so im Vergleich mit einem Praktikanten. Das ist, glaube ich, einfach eine gute
Metapher.
Gute Metapher, danke. Ja. Dass man sagt, okay, wie würdest du einen Praktikanten, der frisch vom Studium kommt oder frisch von der Schule kommt, die Arbeit geben? Du würdest ihm füttern mit gewissen Vorwissen, aber ihm nicht zu viel Vorwissen geben, sonst ist er verwirrt, ihm nur das Notwendigste geben und dann eine klare, gezielte Aufgabe geben. Dann arbeitet quasi der Praktikant am besten und wird wahrscheinlich die Aufgabe am besten erfüllen. Wenn man ihn jetzt vollmüllt mit, ja, hier hast du mal die Firmengeschichte und sagen, wie schauen die Zahlen dann nächstes Monat aus?
Und
dann,
da drüben ist unser Archiv
genau.
Der letzten 37 Jahre.
Genau, dann wird wahrscheinlich jetzt keine hochqualitative Ausgabe rauskommen. Es wird so sein, dass der Praktikant Angst hat und wahrscheinlich irgendwas Falsches reinschreibt. Und so verhält sich auch die KI. Da haben wir nämlich dann das Problem der Halluzination. Ja, also je größer der Kontext befüllt wird und je mehr unnötige Daten quasi in dem Kontext sind, die nicht zur Aufgabe passen, desto mehr halluziniert die KI. Mhm. Und darum ist wirklich immer, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, sich wirklich mal das Problem, das man lösen möchte mit KI, zu verstehen und sich zu überlegen, was braucht man als Grundlage an Wissen, um diese Aufgabe zu lösen. Mhm. Das klingt jetzt schwierig, da sind wir wieder beim Experimentieren, einfach mal einen Agenten auf seiner präferierten Plattform erstellen und einfach testen.
Ja, aber nur damit wir ein paar so Leitpunkte mitgeben können. Ich habe mir jetzt gemerkt in den letzten Wochen, Monaten, wenn ich größere Kontextmengen verarbeiten möchte, ist eigentlich seit Gemini 2.5 das mein präferiertes Tool. Weil ich halt einfach große Kontextwindows habe. Wenn ich jetzt irgendwelche CSVs auswerten möchte, irgendwelche aufwendigen, komplexen Dokumente zusammenfasse, war es immer Anthropic mit einem gewissen Reasoning-Faktor. Und ChatGPT hat sich, wie ich die zwei Modelle kennenlernen durfte, eigentlich sogar ein bisschen ins Ausgeschossen, weil das hat jetzt in keinem speziellen Punkt, war das besonders überragend. Hat sich das mit GPT-5 jetzt geändert? Man hört da sehr viel über dieses neue, grandiose Modell.
Nein, leider. Es ist sogar eher wieder etwas zurückgegangen. Also wir haben ja vor GPT-5 GPT-4.1 gehabt von OpenAI. Das hatte eine Kontext-Size von 1 Million, was jetzt auch in dem Dreh ist von Gemini 2.5 Pro. Und jetzt mit den neuen Modellen sind wir wieder hier unten auf 400.000. Man muss mich einfach bedenken, dass die Kontext-Size ein sehr, sehr großer Kostenfaktor für den Anbieter ist. Und wenn man sich jetzt OpenAI ansieht, die haben 800 Millionen Gratisnutzer, die wollen die Kosten relativ gering halten. Die könnten theoretisch schon die Kontext-Size erhöhen, wollen sie aber nicht, das würden sie noch rotere Zahlen schreiben, wie sie eh schon schreiben.
Ja.
Und ja, da muss man einfach wirklich jetzt auf gewisse Provider setzen, die das einfach besser können. Und wie du schon gesagt hast, Gemini 2.5 ist ein total gutes Modell, ist mittlerweile leider auch schon etwas weiter hinten in der Entwicklung, kommt aber anscheinend noch im November das große 3.0-Update, das wird sicher wieder alles ändern. Anthropic aktuell auch sehr gut im Sonnet 4.5 mit 1 Million. Grok, glaube ich, hat 256.000. OpenAI sind wir bei 400.000. Wobei, ja, ist jetzt die Frage, soll man diese Zahlen alle auswendig wissen? Im Endeffekt ab 100.000, 200.000 Kontextwindow wird man, glaube ich, so die täglichen Herausforderungen alle meistern können. Da geht es dann wirklich schon so um spezielle Sachen, wie ich habe da wirklich Ordner und Dokumente, die sehr, sehr, sehr viel Text und Inhalt haben und da möchte ich jetzt gezielt was suchen, dann würde ich jetzt auf diese speziellen Modelle setzen.
Es soll vielleicht den Zuhörern auch veranschaulichen, warum es keine Firma gibt, die jetzt eine schöne A4-Seite publizieren, wo drinnen steht, wenn du das Problem hast, nimm dieses KI-Modell. Weil in dem Moment, wo die diese Seite publizieren würden, sind die Daten oder die Informationen de facto überholt. Meiner Erfahrung nach und auch diese Tipps, die ich auch immer wieder Usern weitergebe, ist, fokussiert sich weniger auf das KI-Modell, das hinter eurem Assistenten arbeitet, sondern fokussiert sich auf eine klare Arbeitsanweisung und auch auf strukturierte Daten, die ihr dem gebt. Also KI ist jetzt nicht die Wundermaschine, wo ich sage, ich habe jetzt da Angebote der letzten 25 Jahre und jetzt ist die KI in der Lage, zukünftige Angebote automatisiert zu erstellen, weil halt einfach die Datenbasis nicht valide ist.
Genau. Also KI ist ein Tool, das man lernen muss und verstehen muss. Und auch wir haben es in unseren Anfangszeiten immer erlebt, dass gewisse Nutzer jetzt eine E-Mail schreiben lassen oder prüfen lassen und dann ist der Punkt, mach das besser. Was soll ich besser machen? Eine bessere Formulierung, die Rechtschreibung, die Grammatik und dann kommt je nachdem irgendwas raus und dann ist oft Enttäuschung. Und also die größten KI-Skeptiker, die ich persönlich begegne, die haben oft diese kurzen Prompts mit mach das besser, koch mir einen Kaffee und
räum den Geschirrspüler.
Räum den Geschirrspüler und das funktioniert leider nicht.
Genau. Wird uns auch wahrscheinlich in naher Zukunft nicht passieren. Ein weiteres Thema, wenn man jetzt sagt, okay, KI-Modelle entwickeln sich weiter. Es gibt gerade so ein Schlagwort, das gerade in der Programmiererszene in aller Munde ist, und zwar nennen sie das Vibe-Coding. Darf man sich jetzt von dem erwarten, dass dann alles sich selbst programmiert und dann der Geschirrspüler sich von selbst ausräumt?
Noch nicht.
Ja.
Also ich muss ja persönlich sagen, ich bin ja da ein Vibe-Coding-Maximalist, um es uns hart auszudrücken.
Und der Vibe-Coder der ersten Stunde.
Und der ersten Stunde definitiv. Es ist ein großartiges Tool, um Prototypen zu erstellen, ist ein großartiges Tool, um erfahrenen Programmierer guten Output zu generieren, auch ein großartiges Tool als Lehrer. Aber es ist jetzt nicht die Wunderbox, in der ich sage, ich hätte gerne ein ERP mit einer Dokumentenverwaltung, mach das bitte. So funktioniert es nicht. Da sind dann doch noch mehr Ebenen, auf die KI einfach nicht zugreifen kann, im Sinne von Security, Hosting, Qualität und so weiter. Also auch das Vibe-Coding ist ein Tool, das man lernen muss, das man nutzen muss, um da gute Qualität zu bekommen. Und das sehe ich sehr oft, dass es da jetzt manche Leute gibt, die sagen, okay, sie können mit Vibe-Coding quasi alles machen und es läuft halt auf dem einen PC oder auf der einen Maschine und nur auf der. Und security-technisch ist es auch ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, wenn man quasi nichts von der Programmierung versteht, einfach nur mit der KI programmieren zu lassen. Also
Ist ein bisschen so wie der Lego-Baukasten, wo sich jeder Rennauto bauen kann, nur dass ich das Rennauto dann serienreif bekomme, brauche ich ein paar Mechaniker.
Genau, das ist ein sehr schöner Vergleich.
Okay, das heißt, du fürchtest dich noch nicht um die Jobs der Programmierer?
Nein, noch, da kann ich sagen, ich habe mich in den Anfangszeiten...
Da kann ich mir an das eine oder andere Telefonat erinnern.
Wie OpenAI quasi groß geworden ist, wie die ersten Vibe-Coding-Tools quasi das Licht der Welt erblickt haben, muss ich schon sagen, ist eine gewisse Angst aufgekommen. Ich muss auch sagen, ich habe leidenschaftlich wirklich selbst Code geschrieben über die letzten Jahre. Also das ist wirklich, ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich selbst keinen Code mehr schreibe. Das war für mich ein Horrorszenario. Mittlerweile sind wir bei uns auch in der Firma so weit, dass wir eigentlich, würde ich sagen, 80-90% KI generiert schreiben lassen. Aber, das ist jetzt einfach ein wichtiger Zusatz, es wird kein Code geschrieben, den man selbst nicht so geschrieben hätte. Das heißt, man hat quasi ein Tool, das das Schreiben für einen erledigt. Man plant ein Feature, man plant Funktionalitätsumfänge detailliert auf in natureller Sprache, gibt denen die Präferenzen, wie man den Code schreiben würde. Und hier kommen da wirklich wahnsinnig gute Ergebnisse raus. Aber es ist auch hier ein iterativer Prozess. Also man muss immer wieder den Code überarbeiten, den reviewen, auf gewissen Security-Thematiken checken etc. Also das ist jetzt einfach ein anderes Arbeiten wie früher, auch ein produktiveres Arbeiten. Zu meiner Angst, die ich damals gehabt habe, muss ich sagen, also so wie die Zeit jetzt ist, ist es total spannend, weil sich zu der Angst, die ich früher gehabt habe, dass man jetzt selbst nicht mehr den Code schreibt, sehe ich halt heute jetzt die Opportunitäten, die das Ganze bringt. Und zwar, dass die Kreativität einfach wieder viel mehr ausgelebt werden kann. Früher, da habe ich halt wirklich stundenlang wirklich Programmklassen geschrieben und jetzt lasse ich mir die in 5 Minuten schreiben und muss quasi nicht mehr das tippen. Wir haben am Anfang auch immer gesprochen, KI ist eine sehr gute Tastatur und ich finde, das ist auch eine gute Analogie, weil man muss das Wissen mitbringen, man muss auch die Sachen checken, aber man lässt, wenn anderen die repetitiven Arbeiten machen. Und das ist, glaube ich, so ein Grundsatz, der, glaube ich, auf alle Sparten angewendet werden kann.
Ja, ist, wie du sagst, eine super Analogie zu eigentlich allen anderen Branchen, die wir kennen. Und da gibt es immer diesen Bruch, wenn du etwas nicht kennst, dann wirst du es fürchten. Du musst dich mit einer gewissen Thematik auseinandersetzen, also so von wegen das große Dunkel. Wenn man da mal ein bisschen hineingeleuchtet hat, kommt man drauf, es ist vielleicht gar nicht so erschreckend. Das sieht man auch in allen anderen Branchen, dass zuerst so dieses große, KI wird uns alle ersetzen, bis man dann drauf kommt, okay, diese Schreiberei, Korrekturlesen, Zusammenfassen, Informationsbeschaffung und so weiter, ist eigentlich eh nicht der Grund, warum ich ein Experte auf meinem Gebiet bin. In dem Fall jetzt Experte in der Programmierung, in der Rechtsbranche, Experte in Wirtschaft und Recht. Der Arzt ist nicht deswegen ein guter Arzt, weil er fehlerfreie und wahnsinnig schnelle Befunde tippen kann, sondern weil er gut analysieren kann, weil er ein guter Diagnostiker ist. Und da sehe ich so die große Chance der KI, dass halt für genau die Kreativität, für die gute Diagnose, das einmal mehr hinterfragen, das Schmieden eines Plans, einer Firmenstrategie, wie auch immer, plötzlich mehr Zeit bleibt, wenn die repetitiven Tätigkeiten wegfallen. Nur mal ganz kurzer Blick zurück zum Vibe-Coding. Das Thema, etwas serienreif zu bringen, ist auch immer in Verbindung mit hohen Sicherheitsstandards.
Definitiv.
Und da stellt sich dann die Frage, okay, man kriegt sehr schnell Ergebnisse. Was tun wir in unserer Firma, dass man sagt, okay, diese Sicherheitsstandards, ein Credo, das nicht fallen wird, dass man mit Vibe-Coding irgendwelche Sicherheitsthemen übersieht?
Das ist ein sehr guter Punkt und das ist auch ein Thema, was man wirklich genau beleuchten muss und was auch kritisch ist. Also grundsätzlich kann man sagen, dass Vibe-Coding ein sehr gutes Tool ist, aber man muss einfach auf gute Prozesse achten. Ein Teil dieses Prozesses ist zum Beispiel Code, der generiert wird über das Vibe-Coding-Tools. Die müssen zu 100% verstanden werden von dem Mitarbeiter, der das quasi programmiert bzw. schreibt. Das heißt, oft habe ich jetzt mitbekommen, dass es zum Beispiel Firmen wirklich grobe Security-Probleme haben. Die haben was gepromptet, das hat funktioniert. Die haben den Code aber nicht verstanden, der generiert worden ist. Und da ist ein sehr, sehr großes eine sehr große Security-Lücke vorhanden. Und da kommt einfach der Mensch ins Spiel. Also man muss einerseits verstehen, was ist der Output, was bewirke ich mit diesem Output, hätte ich den auch so selbst geschrieben. Wenn das jetzt was rauskommt, was ich nicht verstehe, habe ich auch wieder die große Stärke der KI, dass ich mein persönliches Wissen erweitern kann und jetzt mit der KI auch recherchieren kann, was ist das genau, was ich nicht verstehe, welche Zusammenhänge fehlen mir da und kann mir dann auch wieder ein großes Bild machen. Und was auch einfach wichtig ist, besonders hier in der EU, ist einfach dieser Human in the Loop. Auch bei uns geht kein Programmcode, der nicht mindestens 6 Augen gesehen hat, menschliche Augen, quasi bei uns produktiv ins System. Und natürlich, wir haben unsere Agenten im Hintergrund und wir haben mehrere Security-Agenten, wir haben mehrere Deployment-Agenten etc., die das quasi automatisiert machen, aber trotzdem mindestens 6 Augen, die quasi nochmal den grünen Haken geben und sagen, okay, ich verstehe, was ich sehe, das ist sicher etc. Mhm. Und das ist eigentlich eine Arbeitsweise, wie man sie auch schon jetzt vor 5 Jahren gehabt hat, nur halt, dass man jetzt viel höheren Output bekommt, wenn man die repetitiven Arbeiten wegbringt. Und ich glaube, das ist ein Thema, was ich persönlich jetzt einfach viel in Firmen sehe, dass dieser Mittelweg oft fehlt. Also große Firmen...
Entweder ja, Vibe-Coding oder strengstens verboten.
Genau,
ja.
Genau. Und man muss einfach... Strengstens verboten halte ich für einen gewaltigen Fehler, weil andere Firmen einfach dann viel, viel schneller in der Umsetzung sind. Und einfach nur Vibe-Coding und ja, hinter mir die Sinnflut ist natürlich auch nicht der richtige Weg, weil da wird dann in kürzester Zeit, und man sieht es ja in den Nachrichten, wird es auch immer mehr Firmen geben, die da security-technisch ein gewaltiges Problem haben. Und gerade zu Zeiten von DSGVO, AI-Act, muss einfach Security das oberste Gut sein und Qualität das oberste Gut sein. Und man muss diese Tools einfach richtig einsetzen können.
Ja, was wird dann mit diesem Webcoding oder Agentic AI oder AI Agents, ich schmeiße jetzt alles unter diesen Überbegriff, was wird das für einen Effekt auf User haben? Wenn man jetzt wirklich ein, zwei Branchen vielleicht beleuchtet oder generell wir von repetitiven Tätigkeiten, man sucht in irgendeinem ERP irgendwas, man braucht vielleicht ein nettes Interface, dass man gezielte Suchanfragen schreiben kann und so weiter. Siehst du da einen Impact, der vielleicht schon zu Beginn 2026 eintreten kann? Oder sind das jetzt Themen, über die wir jetzt reden und die Zuhörer denken sich, ja, lass ein bisschen philosophieren, kommt in 10 Jahren?
Ja, also nein, ich bin überzeugt davon, dass eigentlich die Zeit zu beginnen jetzt ist. Wahrscheinlich ist 2026 schon zu spät.
Um einzusteigen,
ja. Genau. Man sollte sich einfach wirklich schon jetzt beschäftigen. Impact bezüglich, also vielleicht auch ganz kurz einen Exkurs, dass man jetzt verstehen, was ist jetzt dieses ganze Agent, Agentic-Thematik. Aktuell so, wie man es jetzt kennt, ChatGPT ist ein reaktionäres System. Das heißt, ich gebe eine Frage, ich bekomme eine Antwort. Ich gebe eine Frage, ich bekomme eine Antwort. Und so springt das quasi immer hin und her. Und der nächste Schritt ist quasi dann ein Agentic-System. Dem begebe ich eine Aufgabe. Und er versucht, die Aufgabe selbstständig zu lösen. Das heißt, er chattet sich mit sich selbst, hat immer einen Output, den er auch selbst validiert mit gewissen Prüfmechanismen, die man auch vorher gibt, und bekommt dann das Ergebnis von dieser Aufgabe. Da ist einfach wirklich essentiell das Thema, man muss sein Problem erkennen, man muss wissen, was man automatisiert. Und sich einfach über die eigenen internen Prozesse, jetzt im privaten Umfeld oder in einer Firma, sich bewusst sein, was man damit vereinfachen kann.
Das heißt, es geht eigentlich immer mehr in Richtung Prozessverständnis und nicht nur der reine Lösungsansatz. Also AI sieht das sehr oft, da gibt es wohl auch einen Prozess, der aber Mitarbeitern gar nicht so bewusst ist. Die wissen halt einfach nur, sie müssen diese 4 Sachen machen und dann ist der Prozess beendet. Mit natürlich gewissen Qualitätsstandards, aber fragt man dann nach, warum machst du das so und was sind die Zwischenschritte, beziehungsweise ganz viel passiert ja auch noch in den Köpfen der Menschen, ohne dass die eigentlich wissentlich diese Tätigkeit machen, sondern die machen das halt immer so, die haben da eine gewisse Fertigkeit entwickelt, aber das Thema zu beschreiben, fällt vielen ab und an sehr schwer, beziehungsweise wenn es dann in Richtung kompliziertere Prozesse geht, wird es natürlich dann noch komplexer. Das heißt, man darf sich von der Agentic-AI-Thematik jetzt nicht erwarten, dass ich dann einfach sage, liebe KI, da ist mein gesamtes Umfeld und bitte errate, was ich morgen von dir wissen möchte. Ein Agent funktioniert dann, wenn ich ihm genaue Anweisungen gebe und ihm dann auf die Reise schicke.
Genau, ich muss meine eigenen Prozesse verstehen. Ich muss sie theoretisch selbst machen können und ich muss sie, sind wir wieder beim Praktikanten, so beschreiben, dass quasi eine unwissende Person das immer ausführen kann.
Das replizierbar.
Genau.
Ist, ja.
Und dann bekommt man wirklich gute Ergebnisse. Und ich glaube, das ist ein Thema, das hat es auch schon vor KI gegeben, dass viele nicht die eigenen Prozesse verstehen, viele nicht wissen, was quasi über den eigenen persönlichen Horizont in einer Firma passiert. Und dieses Verständnis zu bekommen und zu wissen, wann und wo und wie automatisiere ich, glaube ich, das wird in der Zukunft so das Zündlein an der Waage sein, wo die anderen besser sind, wo die einen besser sind wie die anderen.
Ja, habe ich auch bei den einen oder anderen Prozessanalysen schon gemerkt, dass die größte Erkenntnis findet oft dann statt, wenn man abteilungsübergreifend miteinander spricht, beziehungsweise auch mit den Personen spricht, die von mir aus an einem Prozess arbeiten, aber nicht die Stufen davor und danach nicht wissen. Das heißt, eigentlich ein sehr schönes Gedankenexperiment, wo man sich denkt, okay, es darf jetzt wirklich jeder ganzheitlich erfahren dürfen, warum er in diesem Prozess, in dieser Kette halt einfach ein wichtiges Glied ist und wie er seinen Teilbereich KI-gestützt effizienter gestalten kann.
Ja.
Jetzt haben wir von Effizienz gesprochen. Da habe ich auch schon einige hochinteressante Gespräche geführt. Zwingt uns KI nicht dazu, dass man sagt, man muss Effizienz neu definieren? Ist ein Thema, das habe ich in den letzten Wochen sehr lieb gewonnen, weil ich sehr oft über diese Sachen reden habe dürfen. Ist jetzt Effizienz wirklich nur Zeitersparnis? Ist jetzt Effizienz im übertragenen Sinne eine Mitarbeiterreduktion, weil ich dann als Firma effizienter werde? Oder ist Effizienz halt einfach eine Steigerung von Qualität, beziehungsweise auch ein Schaffen von Möglichkeiten für Zwischenmenschliches? Also gerade wenn ich jetzt in der Beratung bin, ob das jetzt Steuerberater sind oder Rechtsanwälte, Ärzte sind, ob das Lehrer sind oder ob wir das in unserem Firmenkonstrukt sind, es bleibt dann mehr Zeit, dass ich vielleicht meinen Junior-Entwickler entsprechend besser führe. Es bleibt mehr Zeit, dass man die Vertriebsmitarbeiter besser, rascher, effektiver onboardet, weil man halt vielleicht Zeit hat, dass man länger mitfährt und nicht einem nur erklärt, da sind Berichte zu schreiben und am Ende vom Monat schauen wir uns Zahlen an. Wie definiert sie jetzt in der Programmierung die Effizienz da neu? Es ist ja auch nicht rein die Zeitersparnis. Ein Programmierer programmiert das Fünffache von früher, sondern hat nur mehrere Nebeneffekte, sehr angenehme.
Ja, definitiv. Also das ist eh sehr schön gesagt. Also effizient kann man sehr breit fächern. In der Softwareentwicklung ist es ähnlich. Ich kann da zum Beispiel so aus unserem täglichen Leben ein Beispiel geben. Wir haben heuer eingeführt, dass wir zum Beispiel Coding-Camps machen. Oder wie wir sie liebevoll nennen, Vibe-Coding-Camps.
Da durfte ich auch mitfahren.
War super lustig. Also Wir haben da kleine Teams gebildet und haben gewisse Ideen, die wir schon lange hatten, einfach mal gewibe-codet. Mhm. Ohne den Aspekt von Security, ohne den Aspekt von Qualität. Einfach nur Prototyp und schauen, wie fühlt sich das an? Ist das gut? Geht das in die richtige Richtung? Genau, geht das in die richtige Richtung? Und wie können wir unser Produkt quasi bereichern? Und das war früher viel schwieriger. Da hatten wir eine Idee und mussten uns wirklich durchdenken, funktioniert die überhaupt? Wie können wir die den Kunden präsentieren, etc.? Und so haben wir eigentlich wirklich in 2 Tagen wirklich einen funktionierenden Prototypen erstellt und konnten quasi benchmarken, macht das für unsere Kunden Sinn oder nicht. Und war, finde ich, ein sehr großer Erfolg und war eine sehr große Steigerung der Effizienz,
absolut,
um diesen Findungsprozess quasi zu beschleunigen.
Das heißt, man könnte sagen, um Effizienz im Zusammenhang mit KI neu zu definieren, es verschafft einem Freiheit, auch mal links und rechts zu denken. Und dann diese Links- und Rechts-Wege wieder auf einen gebündelten Weg zu bringen, wo man sich dann auch überlegt, okay, dieses oder jenes Feature hilft dem Produkt, das kann man so und so den Kunden erklären, da liegt der Mehrwert und so weiter und so fort. Ist ein schöner Gedanke und ist zum Thema Effizienz auch was, wo man sagt, würde sich eigentlich in jeder Firma auszahlen, seine Prozesse zu hinterfragen, vielleicht einmal neue Wege zu probieren, mit dieser gewonnenen Zeit das dann wieder zu bündeln und zu integrieren.
Ein anderes Beispiel, was ich auch noch mitgeben kann, was man natürlich auch auf andere Berufsparten gut setzen kann, ist Parallelisieren. Also ich habe eigentlich den Beruf so gelernt, auf gar keinen Fall parallelisieren, eine Aufgabe nach der anderen, oberstes Credo. Wir hatten damals in der Firma, wenn man an zwei Projekten arbeitet, hat man einen Effizienzverlust von mindestens 30%. Stimmt auch. Nur heute kann man, wie gesagt, so repetitive Aufgaben, die lange dauern, eventuell parallelisieren. Das heißt, ich mache einen Task, einen Agenten, der macht die eine Aufgabe, parallel macht er eine zweite Aufgabe, der läuft dann vielleicht, keine Ahnung, eine Stunde oder zwei Stunden, dass diese Aufgabe erfüllt ist und schaue quasi immer die Ergebnisse von den vorherigen Agenten mir an, review die und kann das super, so einfache Sachen, die früher viel Zeit gekostet hätten, weil man das selbst schreiben muss, jetzt parallelisieren. Und da muss man einfach wirklich, sind wir wieder bei unserem Anfangspunkt, experimentieren, verstehen, was brauche ich, was möchte ich, einfach keine große Angst haben, sondern das Ding in die Hand nehmen und dann findet sich meistens ein Weg ganz von selbst, wenn man die kindliche Neugier weckt.
Du nimmst mir mein Wort aus dem Mund, ich warte die ganze Zeit darauf, dass ich sage, wir dürfen die kindliche Neugierde wieder in unseren Berufsalltag integrieren. Einfach, weil man halt in diesen unterschiedlichen Wirtschaftszweigen ja im besten Fall schon ein Experte ist, aber dieses Links-Rechts-Denken, die Neugierde und ich sage auch wirklich gern die kindliche Neugierde dazu, weil wann lernt denn ein Mensch am meisten? Im Kindesalter. Und irgendwann beanspruchen wir das Recht für uns, alles gelernt zu haben. Und die Leute entwickeln sich halt dann auch nicht mehr ganz so wild weiter.
Ja. Und ich bin aktuell sehr gerne ein Kind, um so auszudrücken. Also ich muss sagen, mein Job macht mir die letzten Jahre so viel Spaß wie noch nie zuvor. Ich finde gerade in der Softwareentwicklung, glaube ich, ist der Umbruch zuerst da, weil es quasi ja aus der Softwareentwicklung rausgekommen ist, das ganze Thema. Und also ich kann nur sagen, jetzt bei uns in der Softwareentwicklung hat sich in den letzten 2 Jahren mehr geändert wie in den letzten 15 Jahren. Und ich glaube, dass wenn man jetzt 1-2 Jahre in die Zukunft schaut, dass das ganz, ganz viele andere Berufsgruppen genauso sagen würden.
Das sehe ich auch so. Ich glaube, ein guter Abschluss zu dem Punkt. Ein Thema hat mich jetzt in den letzten Wochen auch noch beschäftigt. Es sind eigentlich schon Monate. Wir sehen bei Softwareanbietern, dass die jetzt alle sehr, sehr eilig KI-Modelle in ihren Softwarelösungen nachrüsten, wo man halt gewisse Research-Tätigkeiten machen kann, beziehungsweise eine eventuell in die Jahre gekommene Benutzeroberfläche etwas aufhübscht. Ich habe diese Dinge ein bisschen verfolgt und bemerkt dann auch immer, da nimmt man eigentlich der KI wahnsinnig viel Kraft und Effizienz weg, weil ich sie eben nur dafür nutze, dass ich eigentlich ein bestehendes Problem in einer Software löse, das ich vielleicht gar nicht hätte, würde diese Software anders arbeiten. Worauf will ich hinaus? KI als Fernbedienung für Bestandssoftwarelösungen. Das heißt, man ist jetzt als Firma, der sich jetzt mit KI auseinandersetzen muss, in der Zwickmühle, ich muss mir jetzt irgendwas mit KI anschaffen, ich muss für meine Firma das beste Produkt wählen und da liegt sehr oft auf der Hand, dass man halt dann sagt, ja, ich habe schon diese Software und die haben mir eh versprochen, dass in den nächsten 5 Monaten da jetzt eine KI-Integration kommt. Man darf sich aber davon nicht erwarten, dass das dann mein Prozess oder struktureller Heilsbringer ist sozusagen, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass man die volle Kraft der KI nur dann entfalten kann, wenn ich es jetzt nicht in eine Bestandssoftwarelösung hineindrücke, sondern wenn ich da eher von außen diese Softwarelösungen steuere. Wie siehst du da die Chance, dass sie genau diese Dinge, also dass ich halt jetzt mein Outlook, mein ERP, mein CRM, vielleicht nur irgendwelche Dateiablagesysteme oder irgendein firmeninternes Chat-Tool wie Slack, was auch immer, mit einer KI-Lösung steuern lasse und ich halt überall die Informationen da rausbringe, die ich herausbringen möchte, beziehungsweise auch hineinbringe. Wie weit sind wir da weg?
Eigentlich gar nicht mehr weit. Wir zum Beispiel arbeiten schon so. Das Thema steckt noch in den Kinderschuhen. Also das ganze Thema Agent ist noch sehr neu und da experimentiert gerade die ganze Welt. Ich finde, du hast das super gesagt. Macht man ja quasi etwas falsch, wenn man nicht KI in sein Produkt quetscht, dann wird man ja nicht mehr ernst genommen. Das ist definitiv ein Problem. Man kann es einfach eh sagen, also macht es Sinn, jetzt in einem ERP eine KI einzusetzen, die dann nur für das ERP zuständig ist? Ich glaube nicht, weil also gerade vielleicht andere Kanäle ja noch viel bessere Informationen mitbringen können. Es wäre ja super, wenn ich den Kunden über das CRM zuerst rausbekomme. Dadurch dann die Verlinkung ins ERP, dann vielleicht noch den Verlauf auf WhatsApp bzw. E-Mail, was ist mit dem kommuniziert worden. Und daraufhin aus quasi der Flut an Informationen, die es gibt, wirklich tailor-made für diesen speziellen Fall eine gute Antwort generieren zu lassen. Und ich glaube, da sind wir nicht mehr weit weg. Da werden wir Anfang 2026 tolle Tools sehen, die das lösen werden, dieses Problem. Und vielleicht auch ein gutes Thema zum Mitnehmen. Nicht alles glauben, wo KI oben steht, dass auch KI drinnen ist.
Ja.
Es ist leider Gottes ja mittlerweile wirklich so. Also wenn man in seinem Produkt keine KI verwendet, unter Anführungszeichen, wird man nicht ernst genommen. Und das sind oft sehr lieblose, halbherzige Lösungen. Da muss man einfach selbst einfach kreativ werden und wirklich sich informieren, was gibt es denn am Markt und ja, was kann ich denn machen? Und nicht einfach nur hoffen, dass mein Softwareanbieter das auch irgendwann mal mitbringt.
Ja, und das sind halt, also das erkenne ich oft, das sind so die zwei Stühle, wo Firmen dazwischen sitzen, die sagen, okay, einerseits wird mir gesagt, du musst jetzt mit KI starten. Andererseits wartet man darauf, dass vielleicht das ERP-System, das man betreibt oder die Bestandssoftware, die man hat, jetzt dann endlich diese tolle KI integriert. Ich glaube, es hat da beide der Meinung, jetzt zu starten ist wichtig. Man muss halt ein bisschen aufpassen, worauf, auf welches Pferd man setzt. Und da ist wahrscheinlich der falsche Weg, dass man sagt, ich warte jetzt, bis da irgendwo was integriert wird. Unser Tipp ist halt in dem Fall auch immer, achtet darauf, dass das eine modulare KI-Lösung ist, die ich mitwachsen lassen kann mit meinen Bedürfnissen und wo ich mich nicht fest vor in einer Problemlösung. Also das haben wir jetzt ganz oft beobachtet. Das sind Firmen, die setzen sich intensiv mit KI auseinander und haben jetzt in einem Jahr 5, 6, 7, 8 unterschiedliche KI-Lösungen und haben jetzt eigentlich wieder lauter Insellösungen, wo man wieder sehr viel Aufwand betreiben muss, dass halt die alle miteinander sprechen. Und ich glaube, diese Entwicklung, die sich da jetzt gerade ergibt mit Vibe-Coding, mit Schnittstellen, mit MCPs und so weiter, ist eigentlich eh schon dieser eine Richtungspfeil, der uns sagt, okay, wenn man ein modales KI-Produkt hat und sich da mit Schnittstellen in Bestandssoftware und so wie du sagst, auch schon in naher Zukunft andocken kann, dann wäre das diese Fernbedienung. Und ich glaube, das wünschen sich ganz, 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 ganz viele Leute.
Ja. Wir eingeschlossen.
Und
wir sind schon kurz davor, das bei uns intern zu nutzen. Und diese Begeisterung, die wir intern haben, die würden wir auch gerne weitergeben. Also ich bin wirklich begeistert, welche Prozesse ich mittlerweile schon mit KI abbilden kann und welche Ergebnisse daraus kommen. Es ist einfach ein Learning. Man muss reinwachsen in das ganze Thema. Aber wie das du richtig gesagt hast, nicht auf ein Pferd setzen. Jetzt auch nicht auf OpenAI oder nur Anthropic, das ist auch der falsche Weg. Die sind sehr gut und das sind auch die Vorreiter. Die Diversität macht es dann aus und die macht den Unterschied für das richtige Problem, die richtige Lösung zu finden.
Das ist, glaube ich, ein kurzes Schlusswort. Die Diversität macht es aus. Ja, Hannes, wir haben jetzt aufgezeichnet.
Finde ich großartig. Ja, das freut mich total.
Wir haben natürlich auch in den kommenden Podcasts, also keine Angst, das war jetzt nicht der letzte und da wird auch eine Regelmäßigkeit stattfinden, haben wir noch ganz, ganz viele interessante Themen mit, wie ganz zu Eingangs schon besprochen. Wir haben dann auch immer wieder Gäste beziehungsweise Expertinnen und Experten dabei. Ich möchte einen kurzen Ausblick auf den kommenden Podcast geben. Da war bei mir der David Jäckler zu Besuch, der ist von der Beratungsgruppe Neuwaldeck und die setzen sich ganz viel mit Organisationsentwicklung und Change Management auseinander, haben coole Ansätze, wie man KI in eine Firma integrieren kann und ich glaube, das wird ein großartiges Gespräch. Das heißt, gerne
Like and Subscribe.
Like and Subscribe, den Podcast abonnieren. Like and Subscribe, ja genau. Und wir werden auch, haben uns vorgenommen, Hörerfragen beantworten. Das heißt, wenn ihr ganz tolle Sachen gemacht habt, die ihr mit KI lösen habt, Kinder, beziehungsweise irgendwo Ansätze verfolgt oder aber auch Fragen habt, bitte gerne unter die Kommentare schreiben.
Würde uns freuen.
Würde uns freuen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke Philipp. Bis zum nächsten Mal.